Was einfach mal eine Aufnahme heißt, wir starten einfach so, ne?
So sieht das nämlich aus.
Ja, Intro machen wir ja hinterher, genau.
Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und Olli. Heute mit Andreas Christiani.
Herzlich willkommen heute, Andreas Christiani. Freut uns total, dass du Zeit gefunden hast. Recht spontan hier auch irgendwie bei uns aufschlagen konntest. Worum unterhalten wir uns mit dir? Du bist einer, für mich gefühlt einer der Pioniere, die letzten Endes so in den 90er Jahren schon so als Selfmade Man in der Digitalwirtschaft losgezogen sind und im Grunde ja eigentlich auch in der Hinsicht dann bis heute schon alle Auf- und Abstiege dieser Branche mitgemacht haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, allein schon spannend genug, um sich mit dir mal auszutauschen.
Vielen Dank für die Blumen und danke, dass ich hier sein darf. Ja, in der Tat ist schon eine ganz schön lange Zeit, die ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Seit Mitte der 90er und genau, schon viel gesehen, viel gemacht, viel versucht, auch viel nicht so geklappt, aber ja. Ich glaube, das eine oder andere hat auch ganz gut geklappt.
Jetzt haben wir einen prima Aufhänger heute, in diesen Tagen, in diesen Zeiten. Allen geht die Corona-Krise irgendwie nah in der einen oder anderen Weise. Möglicherweise sind wir auch da schon auf der finalen Strecke. Aber ich glaube, gerade was unsere Branche so betrifft, hat das Thema Digitalisierung an sich natürlich da nochmal einen komplett neuen Stellenwert irgendwie gewonnen. Und jetzt ist vielleicht auch den Letzten klar geworden, so ganz ohne geht es nicht. Irgendwas muss ich mir für mich und mein Business da einfallen lassen. Wie sind da deine Erfahrungen so? Wie hast du das Jahr wahrgenommen?
Ja, genau wie du sagst, es hat einen unheimlichen Impuls gegeben auf das Thema Digitalisierung. Ich habe das gleich an mehreren Stellen auch wahrgenommen und zum Teil sehr hautnah miterlebt, weil beispielsweise ich sehr nah dran bin an dem Thema Digitalisierung in Schule für meine Frau. Das ist halt für uns alle, die ja uns tagtäglich damit auseinandersetzen, habe ich ja erstmal befremdliche Sache, wenn man sich dann anguckt, wo dann teilweise sozusagen angesetzt werden musste, als es richtig losging und Lockdown, Fernunterricht und solche Sachen, auch einfach nur Zusammenarbeit oft dort organisiert werden musste. Das ist aber dann tatsächlich abhängig von einzelnen Personen und ob die das wollen und so weiter, und dann geht das auf einmal irgendwie ganz schnell. Und in meinem Hauptbetätigungsfeld war es natürlich am Ende ganz genauso, dass das nochmal extrem in verschiedenen Bereichen einfach Druck aufgebaut hat, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen oder die Geschäftsmodelle zu digitalisieren oder das, was schon da ist, einfach nochmal deutlich zu optimieren, also wirklich das ganze Programm in unserem Bild.
Ja. Ja, die Erfahrung haben wir eigentlich auch gemacht. Das heißt, also genau das Gleiche. Das Schulthema ist ganz lustig. Da haben wir ja schon mal einen Podcast zugeführt.
Genau, kann man irgendwo finden bei uns in den Formaten natürlich. Genau. Mit Albrecht Betzold.
Ja, das ist wirklich ganz interessant, weil da gibt es also neben, sagen wir mal, dem eigentlichen Digitalisierungsthema, haben wir uns natürlich tatsächlich auch mit diesem föderalen System auseinandergesetzt. Ne? Also, dass jeder macht, wie er meint. Und ist ja auch ein bisschen so die Grundproblematik. Hast du das denn lösen können? Also, hast du was dazu beitragen können?
Ja, also wirklich nur ganz am Rande, weil ich meine Frau ein bisschen dabei unterstützt habe, die Schulleiterin ist, das ganze Thema vielleicht ein bisschen einzuordnen und so weiter, aber sie hat da zum Glück wirklich total engagierte, kompetente Leute im Kollegium, die das richtig in die Hand genommen haben. Ich denke, dass auch mal ganz wichtig war, dass sie selbst die richtigen Entscheidungen getroffen hat und dann auch schon vor Corona eigentlich in die Richtung unterwegs war. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass sie nicht erst dann angefangen hat. Ja. Das sieht man halt, glaube ich, auch in den Schul- und Bildungseinrichtungen, die vorher schon so, ja, zumindest nicht komplett irgendwie in Niemandsland waren, was Digitalisierung angeht. Die haben das gut bewältigt, weil in anderen brach das Chaos los, würde ich mal sagen.
Ja, genau, die Erfahrung haben wir auch gemacht.
Ich habe einen Qualitätsunterschied tatsächlich zwischen Lockdown 1 und der aktuellen Phase irgendwie ausgemacht. Lockdown 1 ist die Schule komplett überfordert gewesen, komplett erschlagen gewesen und ja, ein Klassenlehrerwechsel später quasi und so ein bisschen Vorbereitungszeit stellt sich das jetzt irgendwie komplett anders dar. Wir haben jetzt gerade so eine Stationärwoche oder eben so eine Distanzunterrichtswoche hinter uns gebracht. Plötzlich ist Teams kein Thema mehr, wo man vorher noch gesagt hat, oh, kann man mit Apple, Microsoft und diesen Giganten irgendwie tatsächlich irgendwie Hand in Hand an Lösungen feilen oder ist das nicht alles doch aus dem Reich des Bösen? Ist das jetzt zumindest mal weg, sage ich mal, und sie beginnen tatsächlich dann eine brauchbare Arbeitsstruktur dann das auch zu entwickeln, wo man Dokumente hochladen, bewerten, zurückspielen kann an die Kinder, wo man konferieren kann. Eigentlich ganz, ja, ganz interessant eigentlich der Unterschied so.
Meine Wahrnehmung ist die, dass wenn dann hauptsächlich an, sag mal, digitalisierungsfeindlichen Personen im Lehrkörper scheitert. Ja. Alle anderen machen da eigentlich mit und finden immer auch pragmatische Lösungen. Meine Kinder sind jetzt zum Glück, sind auf jeden Fall schon aus dem Haus und am Studieren und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Die Unis kriegen das ja irgendwie im Handumdrehen dann hin, weil die sind sowieso irgendwie auf solche Sachen vorbereitet haben, dass das gar kein Problem eigentlich.
Ja, heute wollten wir so ein bisschen mehr hier mal auf die Unternehmen eigentlich schauen, sozusagen diesen Digitalisierungsglobus so ein bisschen weiterdrehen. Wir haben vor knapp 2 Wochen haben wir über die Studie Digitalbilanz 2020 mal hier auch schon so ein bisschen fabuliert. Und ich glaube, das passt so ganz gut zusammen. Da haben die Unternehmen eigentlich eine relativ kritische Bilanz gezogen, was so ihre eigene Digitalisierungskompetenz und auch was den Digitalisierungsprozess dann in den eigenen Häusern betrifft. Und es wurde, glaube ich, relativ weit nach vorne gestellt, dass es oftmals so eher an den strategischen, prozessualen Dingen scheitert, als dass man irgendwie nicht ausreichend Lösungsvorschläge auf dem Tisch hätte, wie man es denn technisch irgendwie umsetzen könnte. Und das finde ich eigentlich immer nach wie vor so einen spannenden Ansatz und den wollte ich heute auch so ein bisschen im Gespräch nach vorne stellen. Also so Stichwort Standardsoftware und Ähnliches. Also wenn ich jetzt auch durch so eine Krise, sage ich mal, in eine Situation gespült werde, jetzt irgendwie mir im Bereich Digitalisierung was überlegen zu müssen, ist es ja noch das eine, dann irgendwie eine Strategie auch tatsächlich da zugrunde legen zu können oder, sage ich mal, irgendwelchen engagierten Vertriebsprofis aus unserer Branche zu unterliegen im Grunde, die einfach mal schnell mit 2, 3 Applikationen um die Ecke kommen und sagen, hier, wenn du das bei euch im Unternehmen klarkriegst, dann regnet es Gold. Wie ist denn da so deine Einschätzung oder deine Erfahrung eigentlich? Kann das jetzt überhaupt in dieser Zeit geleistet werden oder wie kriegt man sowas in den Griff, dass man im Grunde das passende Produkt auch zur passenden Strategie hat, überhaupt irgendwie zu einer Strategie kommt?
Naja, also zu der richtigen Strategie zu kommen und daraus abzuleiten, was man denn dann operativ wirklich macht, ist ja eine Aufgabe, die erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun hat, aber durch Digitalisierung jetzt auch nicht unbedingt einfacher wird, denn ganz viele Sachen im strategischen Bereich sind einfach in Summe, glaube ich, übersichtlicher für die, die daran arbeiten, solche Strategien zu entwickeln für die Unternehmen, als das, was im Digitalen noch dazukommt oder notwendig ist. Das ist aber auch natürlich für alle Unternehmen gleich. Ich bin jetzt aktuell in der Situation, dass ich bei einem meiner Kunden, der ein Online-Pure-Player ist, natürlich eine ganz andere Situation habe, über solche Dinge nachzudenken und einen völlig anderen Blickwinkel auf die Dinge dann auch habe, als in der Situation, wo ich eher mit einem traditionellen Unternehmen zu tun habe, das aus einem klassischen Geschäftsmodell kommt und dann auch digital unterwegs sein möchte. Das war ja, also beide Unternehmenstypen, also klassische Industrie oder auch von mir aus Händler, die digitalisieren wollen, die E-Commerce machen wollten und Online-Pure-Player waren ja seit Mitte der 90er so meine Standardkundschaft. Das war schon immer natürlich anders, ganz klar, aber für die allermeisten hat es in meiner Vergangenheit sehr klar eine Richtung gegeben, die eher lautete, mach mal eine Standardsoftware erstmal so weit, dass du damit ordentlich arbeiten kannst und einen Riesenschritt in die Richtung machen kannst, ohne dass du alles from scratch neu erfindest. Wenn ich jetzt aber heute, wir sind jetzt halt in 2020, wenn ich da einen Online-Peer-Player habe, der auch schon eine über 20-jährige Geschichte hinter sich hat, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und da kann eine Antwort eigentlich nicht wirklich lauten, jetzt nimmst du mal Standardsoftware. Weil in den 20 Jahren hat sich schon so viel Individuelles entwickelt, dass dieser Weg auch, die sind ja jetzt an dem anderen Punkt immer, ne, solche Unternehmen, wo sie dann vielleicht drüber nachdenken, das, was sie da über viele Jahre gebaut haben, um ablösen müssen. Und das ist mein Argument aktuell, dass es relativ risikoreich ist, herzugehen und das, was über 10, 15, 20 Jahre vielleicht entstanden ist, abzulösen durch so ein Big Bang Rewrite oder Replatform-Thema, wo ich ja dann einfach die Situation habe, dass ich parallel zu dem, was da ist, erstmal irgendwas komplett Neues aufbauen muss. Das bedeutet, die gesamte Aufmerksamkeit, der größte Teil des Budgets und der Ressourcen fließen in einen Parallelstrang und der Hauptstrang, von dem aber das Business und die Kunden profitieren, der guckt erstmal in die Röhre. Und das ist natürlich ganz, ganz kritisch, vor allen Dingen, wenn man nicht absehen kann, wie lange dauert denn dieser Parallelstrang. Wenn das so eine Übung wäre, die ganz schnell gehen würde, könnte man sagen, alles klar, kommst du durch, jetzt müsst ihr mal einen Moment warten, und dann geht es wieder richtig nach vorne. Aber so eine Standardsoftware-Implementierung ist ja jetzt auch nicht so, dass die mal eben ganz schnell erledigt ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich so Minimum 9 Monate Durchschnitt eher anderthalb Jahre nicht so richtig was tue für meine Kunden, dann kann es auch sein, dass ich danach abgehängt worden bin. Ja? Ganz schwierige Situation. Und die Alternative dazu ist, ja, mit doppeltem Ressourceneinsatz zu arbeiten, was ja auch nicht so unbedingt opportun ist. Ne? Insofern habe ich da mittlerweile auch eine ganz andere Sicht drauf, als ich das die langen Jahre hatte, die ich eben auch auf Agenturseite verbracht habe. Jetzt sitze ich eher auf Kundenseite und bin in der glücklichen Situation, das Ganze unabhängig und sehr differenziert entscheiden zu können. Und nochmal, da bin ich auch überhaupt nicht religiös. Da gibt es eben einfach Bereiche, wo ich ganz klar sage, da musst du jetzt hier nichts from scratch erfinden. Das macht gar keinen Sinn. Dann nimmst du das Paket. Und das ist ja heute in vielen Bereichen so, dass ich mit einer Kreditkarte und 2-3 Stunden Zeit irgendwie was erreichen kann, was einfach wahnsinnig umfangreich schon ist und wo der Aufwand dann gar nicht mehr in dem Herstellen dieser Lösung, dieser Arbeitsfähigkeit ist, sondern der größere Aufwand dann die Einführung, Schulung und das Mitnehmen der Personen ist. Ja.
Das ist ganz lustig, wir hatten dieses ganze Thema von Scratch neu und was passiert mit Unternehmen, die, also wir haben ja im Moment die Situation, dass, sagen wir mal, im Moment die alteingesessenen Unternehmen, also egal in welchem Bereich das ist, eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen die Gearschten sind, weil sie natürlich mit einem Tross Altlasten sich rumquälen müssen. Dagegen gegenüberstehen die Startups. Also ich hatte das, wir haben das ja im Bereich Versicherung gehabt, ne, die Startups, also gucken die Versicherungen da drauf und sagen, boah, ist das cool, was die da machen, alles digitalisiert. Ja, können die natürlich nicht lösen, weil die alte Datenbanken haben, die teilweise 30 Jahre alt sind. Und die Startups natürlich schneller sind. Aber wäre das zum Beispiel, und das machen ja große Unternehmen auch sehr häufig, dass die sagen, okay, wir lassen die Altlast sein und gründen Startups, die, sagen wir, von Scratch auf neu, klein, agil und sowas schnell entwickeln. Was hältst du von dieser Taktik? Oder ist das eine Taktik?
Also als Taktik ist das aus meiner Sicht, wenn dann mal geeignet, um so eine Art MVP oder einen Test zu machen. Als Strategie ist es nur dann geeignet, wenn ich, und das ist ja ein unheimlich schwieriger Schritt, wenn ich mich tatsächlich entscheide, das Neue ist irgendwann das Normale und das Alte lasse ich wirklich auslaufen. Was aus meiner Sicht und nach meiner Beobachtung bislang noch nicht ein einziges Mal funktioniert hat, ist, ich gründe mal was aus und mache dieses ja viel besprochene Schnellboot. Mhm. Das hole ich dann irgendwann ins Mutterschiff und dann transformiert das Schnellboot von innen heraus das Mutterschiff. Mhm. Und dann ist der Öltanker irgendwann eine riesengroße Reisbiegjacht. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Also alle Cases, die ich kenne, wo man sowas probiert hat, sind im Prinzip so gelaufen, dass das Neue von den alten Strukturen eigentlich irgendwie rausgealtert worden ist. Wie so ein Stachel in der Wade. Ne? Ja. Insofern glaube ich an solche Sachen nicht. Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, nachhaltig in eine bestimmte Richtung zu gehen und sich zu transformieren, weil man, ich weiß gar nicht, ob man diesen Begriff immer so stressen muss. Letztendlich entwickelt sich jedes Unternehmen ständig weiter. Ja. Wenn ich eine schnellere, radikalere Form der Weiterentwicklung, die wir von mir aus jetzt mal Transformation nennen, wirklich machen möchte und diese Entscheidung getroffen habe, dann gibt es eben auch andere Wege, das zu tun. Der größte, also die dickste Stelle im Brett an der Stelle ist natürlich einfach der Mensch und das Change Management, was dazugehört. Das muss ich halt alles auch wirklich mal verkaufen, um die Angst irgendwie einzufangen, die dadurch unweigerlich entsteht.
Ja, wäre ich jetzt auch gerade gewesen. Also das ist ja eigentlich immer das Ding, dass ich das Gefühl habe, dass das, was an Mehrwerten vielleicht vom Dienstleister versprochen, von der Geschäftsführung irgendwie erwartet, erhofft wird, dass das eigentlich nie im Grunde im operativen Bereich ankommt in der Form, dass die Leute wissen, warum sind wir jetzt gerade da unterwegs, warum nehmen wir gegebenenfalls auch diese zusätzlichen Aufwände auf uns, haben wir irgendwie ein Bild, wo es dann hingeht und wo wir wissen, okay, das dient alles irgendwie einem guten, richtigen Zweck oder so. Also genau da sehe ich immer so ein Stück weit ein Problem. Das geht teilweise ja schon in der IT los, dass so eine IT eines gewachsenen, traditionellen, mittelständischen Konzerns selten irgendwie eine vernünftige Gesprächsebene dann zu einem technischen Dienstleister mit einem völlig anderen Mindset und Setup irgendwie dann übereinander kommt. Und setzt sich aber fort auf allen anderen operativen Ebenen genauso dann im Endeffekt, dass man immer so das Gefühl hat, okay, letzten Endes sprichst du da gar nicht auf Augenhöhe, sondern was eine Situation, ja, wo der eine glauben muss, ohne richtig zu verstehen. Und der andere irgendwie was anpreist, ohne ein Gefühl dafür zu entwickeln, kommt das, was ich da jetzt gerade anbiete, eigentlich in der Form tatsächlich auf der anderen Seite an. Also ich denke, da bist du ja auch komplett zu Hause eigentlich in dem.
Das ist ganz spannend. Es gibt ja dieses tolle Wort New Work, ne? Und sagen wir mal, wir selber nehmen ja auch wahr, dass wir tatsächlich, also neben der reinen technischen Expertise, die du ja mitbringen musst als Dienstleister, kommt man auch immer mehr dazu, sagen wir mal, eher psychologisch oder sowas unterwegs zu sein, um zu gucken, wie ist denn dein Gegenüber aufgestellt? Das ist eine klassische Top-Down-Kommunikation, die da stattfindet und so weiter. Und ich glaube, das Thema New Work geht ganz, ganz, also ganz eng einher mit Change. Und zwar nicht nur technischer Change, sondern tatsächlich zu gucken, wie kriegst du in die Köpfe der Geschäftsführung, Jungs, ihr müsst anders agieren. Also die alten Kommunikationswege oder die alten Führungswege funktionieren so nicht mehr, um, sagen wir mal, am Markt mitzuhalten. Nimmst du das auch so wahr? Oder?
Absolut. Ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, auch wirklich anders zu führen, anders zu arbeiten. Ob wir das jetzt New Work oder was auch immer, wie wir das betiteln.
Ja, wir brauchen einen Buzzword.
Ja, wo es am Ende darum geht, ist eine Umgebung zu schaffen, in der eigenverantwortlich und selbstorganisiert gearbeitet werden kann. Und von oben, in Anführungsstrichen, das ist ja auch schon wieder komisch an, aber ihr wisst, was ich meine, ohne dass ich es so sagen will. Also wenn von der Unternehmensleitung und von denen, die im Prinzip für die Vorgabe von Zielen und solchen Dingen, Visionen verantwortlich sind, da muss dann einfach was kommen und da muss der Rahmen muss sehr klar sein und dann ist aber auch in maximale Freiheit bei dem Ausfüllen des Rahmens gegeben werden. Das fällt vielen halt schwer. In gewachsenen Unternehmen ist es natürlich auch so, dass ich einfach durch dieses Wachstum schon eine gewisse Tendenz immer habe, aus so einer Command-and-Control-Struktur zu kommen. Und die muss ich erstmal ablegen. Ich muss dann an einer ganz anderen Stelle arbeiten, dann wird das Unternehmen nämlich einfach größer und es kommen Leute von außen rein. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ne? Also schlaue Leute anzustellen, um denen zu sagen, was sie zu tun haben, ist halt völlig verrückt. Ne? Wir stellen die mal an, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Ne? Und das auch muss aber erstmal für dich realisieren, ne? Dass du gar nicht der bist, der dann sagt, also dass du, man jetzt gilt dann für die Führungsebene, C-Level, was auch immer, die dann mal loslassen können müssen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so einfach ist.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und ich glaube, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das von außen tun und tun muss. Anders geht es gar nicht. Von innen aus wird es gar nicht funktionieren. Also sei denn, es ist einer, der wird neu eingestellt oder sowas. Aber du brauchst die Sicht von außen und natürlich auch die Bereitschaft anzunehmen. Weil das fällt ja auch vielen sehr schwer. Ne?
Absolut annehmen, genau, sich der Sache stellen, dass das wirklich annehmen zu können. Die größte Schwierigkeit an der Stelle ist eigentlich eine mangelnde Fehlerkultur, die es in vielen Unternehmen gibt. Also Fehler machen ist total verboten. Wenn ich aber überhaupt keine Fehler machen darf, dann traue ich mich auch gar nichts, dann bewegt sich nichts nach vorne. Ja? Und das ist schwierig und wird natürlich mit allen möglichen New Work, Buzzwords und Methoden auch behandelt. So, juhu, wir feiern einmal im Monat eine Fuck-Up-Night, dann darf jeder mal seinen größten Fail irgendwie präsentieren. Mhm. Ja, okay, ziemlich gut, um zu demonstrieren. Das war natürlich Symbolpolitik sozusagen. Entscheidend ist wirklich, dass man klar kommuniziert, dass Fehler machen an sich erlaubt ist. Ja. Den gleichen Fehler zweimal machen schon nicht mehr so. Mhm. Eine vernünftige Risikoeinschätzung bei jedem Einzelnen, der dann aber auch die Entscheidungsfreiheit hat, das ist eben wichtig. Ne? Man darf Leute keine Fehler machen, bei denen dann der Turm direkt umfällt. Ne? Und ja, gut, klar. Das zweimal machen ist noch. Ja. Aber ansonsten sollte man Leute, wenn sie mit einer vernünftigen Einschätzung ein Risiko eingegangen sind und das hat nicht funktioniert, eher loben, als absolut, die sanktionieren. Aber sie haben sich das getraut. Richtig. Ist viel mehr gut. Wenn sie daraus lernen, noch besser.
Super. Ja.
Ich würde es vielleicht, glaube ich, jetzt vom Ansatz nochmal in eine kleine andere Richtung drehen wollen. Es ist vielleicht auch so, dass das Thema Digitalisierung in Deutschland immer noch sehr eindimensional betrachtet wird und ist das vielleicht auch ein Problem. Also will sagen, wenn es um diese Thematik geht, gerade jetzt im Business-Bereich, dass das oftmals auch eigentlich immer so auf Effizienzgewinn getrimmt ist, häufig also eigentlich noch so diesen klassischen Produktionsprinzipien folgt, wie man sie früher gehabt hat irgendwie. Wie kriege ich Arbeit am Ende oder beziehungsweise meine Produkte günstiger hergestellt, wie automatisiere ich, um eben Einsparpotenziale zu realisieren und ähnliches. Also Digitalisierung bietet ja grundsätzlich viel mehr und andere Möglichkeiten auch, also außer jetzt komplizierte Dinge irgendwie zu vereinfachen. Und natürlich haben wir auch eine Welt, in der irgendwie Komplexität dann vielleicht heute auch eine Rolle spielt, dass ich im Prinzip gar nicht irgendwie dieser langen Wegstrecke einfach folgen kann blind, sondern mich immer wieder anpassen muss. Wäre so der Klassiker, weiß ich, der Fußballverein, der dann immer sagt, so wir bauen hier perspektivisch was auf, solange bis wir viermal hintereinander verloren haben, dann ist Perspektive Feierabend, Trainer wird geschmissen und wir fangen neu an. Also das ist so ein bisschen das, was mir so durch den Kopf geht. Weiß nicht, wie ist da deine Sicht?
Naja, also diese Effizienzseite von Digitalisierung, das ist, glaube ich, was wir als Deutsche vor allem immer vor Augen haben, denn das machen wir eigentlich schon relativ lange. Das ist uns irgendwie vertraut. Nicht unbedingt immer in Digitalisierung, aber in Automation. Und das inkrementelle Optimieren bis zum letzten Promille, das ist ja sozusagen des deutschen Ingenieurs.
Eine deutsche Tugend.
Ja. Und das, was man beispielsweise in der Automobilindustrie irgendwie ablesen kann. Und das ist auch dafür dann, glaube ich, eine gute Metapher vielleicht. Denn Digitalisierung hilft natürlich an der Stelle, gar keine Frage. Aber es gibt ja noch ganz andere Bereiche. Und da ist, also das, was für mich ja auch der Haupt das Hauptbetätigungsfeld in Digitalisierung jetzt schon seit langem ist, eben das Thema Markt- und Kundeninteraktion. Und da ändert sich eben alles viel, viel schneller und viel, viel krasser. Ist aber natürlich nicht so ein Thema wie, ich habe hier eine ganz klare Problemstellung oder kann irgendwas in einer Zielfunktion darstellen und weiß, wie ich das weiter optimieren kann, wenn ich hier noch was raushole, da noch was raushole, da schneller, da höher, da weiter, keine Ahnung. Dann habe ich entweder eine Ertragssteigerung oder eine Kosteneinsparung, so klassische ROI-Betrachtung, ja. Das ist, glaube ich, den meisten einfach näher, als darüber nachzudenken, was Digitalisierung denn in der Kommunikation, in der Beziehung und im Marktzugang und so weiter ausmacht. Ja, das tut man so schwer. Ne?
Also Auto ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Haben wir uns vor 14 Tagen auch schon zu ausgetauscht. Einfach so ein Produkt mal komplett anders zu denken. Ich glaube, das ist so das, was hier in Deutschland oftmals einfach noch fehlt. Da haben wir ein Beispiel Tesla sozusagen, wo man sagt, so, ich verkaufe im Endeffekt irgendwie, ja, ich verkaufe ein Erlebnis, ich verkaufe Software auf der Basis eines Autos sozusagen. Das heißt, ich habe irgendwie ein voll ausgestattetes Vehikel, wo ich aber im Grunde sozusagen in der Lifetime dann irgendwie Funktionen erst freischalte oder über ein Software-Update bekomme oder ähnliches. Finde ich total spannend, aber auch nicht wenig überraschend, dass diese Idee nicht in Deutschland geboren wurde.
Genau. Aber auf der anderen Seite, also ich spüre schon, dass da Mindshift-Wechsel stattfindet, auch in der Automobilindustrie. Aber man muss sich einfach auch vorstellen, dass da wirklich Heerscharen von Ingenieuren die letzten 100 Jahre damit beschäftigt waren, mechanische Probleme zu lösen und im Kern eigentlich sozusagen hauptsächlich den Antriebsstrang zu optimieren und die Idealvorstellung, die ist, dass vorne irgendwo was explodiert, die Kraft nach hinten übertragen wird mit ein bisschen Lärm und dann ordentlich Vorschub produziert wird. Das ist sozusagen das Gedankengerüst und die Hauptarbeit der vielen Ingenieure in der Automobilindustrie oder so will. Klar, darüber gibt es Elektronik, da gibt es alles Mögliche und Blechverformen und Metall zersparen und keine Ahnung, muss alles passieren, aber der Antriebsstrang war das Kernding. Und den brauche ich nicht mehr beim Elektroauto. Das ist natürlich ein bisschen crazy. Ne? Und dann kann ich auch vorstellen, dass sie da erstmal jetzt nicht unbedingt begeistert sind, dass sie auch die Art und Weise vermeintlich obsolet gemacht werden. Aber ich glaube, wenn wir die Ingenieurskapazitäten, die wir haben, und die haben wir auf einem Niveau, das, glaube ich, weltweit schwer zu erreichen ist, wenn wir die Köpfe alle umgedreht kriegen Richtung Software, Digitalisierung und das, was da passieren soll, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sich der eine oder andere, der sich schon als Sieger wähnt, auch warm anziehen muss. Ne?
Ja, absolut.
Ich hätte auch noch mal ein Thema, auch wieder ein kleiner Richtungswechsel. Wir nehmen ja im Moment im Handel, sagen wir mal, auch eine große Veränderung wahr, insbesondere, sagen wir mal, der Innenstadtaussterberei. Man sieht es ja in Kleinstädten, in mittelgroßen Städten, inzwischen geht es ja auch in Großstädten weiter. Haben wir uns natürlich auch mal so unsere Gedanken gemacht. Wie ist deine Meinung dazu? Also wie könnte man dem entgegenwirken? Oder was wird falsch gemacht? Oder was kann man besser machen?
Ich weiß nicht, ob ich da in der Lage bin zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Würde mich mal von einer anderen Seite der Sache nähern. Ob eine Innenstadt unbedingt ein großes Shopping-Teil sein muss, das weiß ich zum Beispiel schon mal nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt im Moment hören, dass natürlich die Einzelhändler, die stationären Einzelhändler, wohlgemerkt, stark darunter leiden, dass wir hier so eine Pandemie haben mit Lockdown und allem drum und dran, ist das ja irgendwie erstmal komplett nachvollziehbar. Aber dass die stationären Einzelhändler, die nur stationär Geschäft machen, eben auch schon seit ein paar Jahren die Gesamtentwicklung ignorieren. Das haben ja, ich glaube, wir drei schon die letzten 20 plus Jahre ein paar Mal erzählt. Ne? Ja. Und das wollten viele ja nun einfach auch nicht hören. Jetzt wird es irgendwie einfach nur überdeutlich durch die Pandemie, dass der ein oder andere einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und ignoriert. Das ist ja der Punkt. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwer von außen steuert. Das ist eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Und sich der entgegenzustellen, finde ich einfach total crazy. Man muss sich der Sache stellen und da adaptieren. Ja. Eigentlich ist der Handel in Summe ist das gewohnt. Ja, es gibt ja wenig Branchen, die sich so häufig, so offen, so konstant an neue Bedingungen anpassen mussten, wie der Handel. Und deswegen wundert mich auch, dass da immer noch so viele irgendwie sich dem entgegenstellen wollen. Und auch, wenn man den, die Innenstadt, klein oder groß, mit den putzigen Tante-Emma-Läden und den schönen Boutiquen so glorifizieren. Natürlich ist das schön, aber wenn das Geschäftsmodell nicht mehr trägt, weil auf einmal die Mehrheit der Bevölkerung doch noch irgendwie andere Wege auch ganz gut findet und es eigentlich ganz schön findet, auch mit einem Smartphone unterwegs oder einem Tablet auf dem Sofa zu shoppen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, das noch so weiter zu glorifizieren. Und ich kann mir auch Innenstädte vorstellen, die ganz anders funktionieren als rein zum Einkaufen. Wenn ich mir das in Großstädten angucke, dann sehe ich da auch relativ wenig Tante-Emma-Läden und schöne Boutiquen. Dann ist das ja hauptsächlich eigentlich ein Großkonzern, Filialisten und Markenensemble und alles, was Multibrand oder sonst was ist, das geht ja auch gerade komplett in Bach runter. Ja. Ne? Und das Warenhaus. Ne?
Ja.
Also irgendwie, mir fehlt da wirklich mal ein moderner Ansatz, der ein sinnvolles sowohl als auch mal strukturiert irgendwie. Ja. Ich habe da einen Haufen Ideen zu. Mhm. Interessanterweise ist ja jetzt durch Corona auch einfach mal mir nichts, dir nichts, bei dem einen oder anderen so die ganz pragmatische Herangehensweise entstanden. Ja, was ich dann wieder super finde, aber warum erst ein hoher Druck aufbauen muss, aufgebaut werden muss oder sich aufbauen musste, lieber so, ich kann da aktiv gemacht. Das verstehe ich dann nicht so ganz. Aber es ist wahrscheinlich so, das alte Prinzip, du änderst nie irgendwas, außer du hältst nicht mehr aus.
Nee, ich glaube, würde ich auch sagen. Wobei ich da auch jetzt so spontan dran denken musste, es ist ja gar nicht viel nötig irgendwie. Ich glaube, das ist am Ende tatsächlich die Auseinandersetzung dann da der einzelnen Unternehmer, in welcher Größe auch immer ist, sich wirklich dann diesem Thema zu stellen. Und also muss jetzt gerade spontan, muss ich dran denken, der Markus Diekmann zieht ja jetzt gerade über Land dann, was er für Rose und so ein bisschen für Baby One dann auch tut, indem er quasi so eine Click-and-Collect-Lösung irgendwie mal etabliert hat. Das ist jetzt ja kein Hexenwerk, sage ich mal. Also das hätte ja auch, hätten viele andere im Einzelhandel, denke ich mal, auch locker realisieren können, letzten Endes den Leuten irgendeine Art von Online-Zugang zu geben und zu sagen, so, zum Zeitpunkt XY kriegst du das Zeug da.
Ja, die Idee an sich ist natürlich jetzt nicht...
Ist nicht so bahnbrechend, ja.
So erstmal aussieht. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, machen ist krasser als wollen, ne?
Genau.
Insofern finde ich das aber erstmal gut, ne? Ich finde auch dieses, was so spontan entsteht, ne? Finde ich super. Also die Pizzeria, die auf einmal auf Facebook ihre Speisekarte wird und sagt, hey, wir sind trotzdem da, kommt ruhig, so machen wir das. Bis hin zu den größeren Gastronomen, die noch die viel, viel umfangreichere Konzepte haben. Ich war neulich hier in Dortmund großen bekannten Haus, die haben einfach nochmal so einen Mini-Weihnachtsmarkt innen drin gemacht und eine Weinausstellung und solche Sachen, finde ich super. Und das geht alles irgendwie dann, die setzen einfach alle Kanäle ein, geht halt nicht mehr. Das könnte ich auch machen und ganz viele Gäste einladen, damit das eben alles über Telefon, Messe, ja, über Tage, alles geht. Ja. Und auch im Einzelhandel habe ich erstaunlich häufig jetzt wahrgenommen, also vor diesem Mittwoch, dass viele Einzelne da schon gesagt haben, wir sind trotzdem da, du kannst anrufen und wir liefern dann und oder machen eine Übergabe oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Also einfach mal flugs aus dem Nichts, irgendwas aus dem Boden gestampft irgendwie, und das ist hoffentlich ein Impuls, der
mitgenommen wird.
Der mitgenommen wird und wo dann jetzt einfach irgendwie ein bisschen Schwung reinkommt, dass sie sich dann für die Zukunft auch ein bisschen anders aufstellen und solche Sachen als natürlichen Bestandteil betrachten.
Ein Kanal, ein weiterer Kanal, den man setzen kann.
Sicher. Ja. Und jetzt ist mittlerweile ja auch wirklich jeder, also jeder vom Grundschüler bis zur Oma gewohnt, eine Videokonferenz zu machen. Da frage ich mich, hey, warum kann ich das nicht einfach auch mit einem Verkäufer im Laden machen, wenn der schon nicht einfach nur irgendwas ins Netz stellen will?
Ne? Ja, ich glaube, die Hürde und diese Technik-Hürde, die ist jetzt genommen worden, zwangsläufig. Ne? Also, also wenn Corona was Gutes mit sich bringt, ist es tatsächlich so, dass man keine Scheu mehr hat vor eben genau so, oh, ich werde jetzt wie dir ausgezahlt, das ist ein amerikanisches Unternehmen, was da alles für Bedenken vorher waren, ne? Und ich will da nicht und sowas alles. Ich glaube, da hat Corona wirklich für gesorgt, dass sich die Hürde nimmt. Also ja, total spannend.
Komme ich zum vielleicht letzten Aspekt, keine Ahnung, wenn ich auf die Uhr gucke zumindest. Aber ja, und erstaunlich, ne? Das vergeht immer alles total schnell. Du hast ja noch einen ganz anderen Themenbereich eigentlich, und der passt dann wahrscheinlich ganz, ganz gut dazu, weil Einzelhandel hat ja auch ganz viel mit Emotionalität und solchen Dingen zu tun. Du bist ja, glaube ich, nach wie vor noch in einer Unternehmung, die sich so mit dem emotionalen Anteil am Digitalen auch beschäftigt und auseinandersetzt. Ja, kannst du auch gerne mal so ein paar Gedanken mitteilen.
Ja, du sprichst das Thema digitale Empathie an. Das ist ja wirklich eines meiner Herzensthemen, das ich auch über einen relativ langen Zeitraum entwickelt habe und ja auch in der Gründung von Brides mündete. Aber unabhängig von Bright und dem, was wir da im Speziellen machen, glaube ich, dass dieses Thema ein Schlüsselelement sein kann in der digitalen Kundeninteraktion. Denn das, was häufig halt irgendwie tatsächlich fehlt und durch alle möglichen Arten und Weisen der Personalisierung und sonstiger Methoden und Taktiken versucht wird, aufzulösen, ist dieses Gefühl von einem guten Laden, in dem man nett empfangen wird, in dem ein Verkäufer einen auch schon irgendwie sozusagen einzuschätzen, was in dem einem, kurz gesagt, irgendwie Empathie entgegengebracht wird. Das ist ja erstmal so, vor allem die alten herkömmlichen Implementierung von Online-Shops, um das mal Beispiel zu nehmen, sind ja im Prinzip entmenschlicht.
Ja, absolut.
Kann man auf viele Arten und Weisen verbessern und dadurch aus meiner Sicht eine ganz andere Customer Experience schaffen und einen riesen Hebel ansetzen, denn da sind wir Menschen, glaube ich, auch einfach, da können wir uns auch gar nicht gegen wehren. Wenn so eine Erfahrung da ist und wenn die gut ist, dann bleibt das hängen, dann komme ich wieder. Das ist ja auch vollkommen vernünftig, ne? Wenn ich mich wohlfühle und wenn ich das Gefühl habe, ich werde verstanden, man wird behandelt wie ein Mensch und so weiter, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Man muss natürlich aufpassen, ein nicht unerheblicher Vorteil von Online-Shopping ist nach wie vor auch die Anonymität. Insofern kann man digitale Empathie nicht dadurch realisieren, dass man wie der Verkäufer im stationären Ladengeschäft, also der schlechte Verkäufer, sagen wir mal so, ständig daherkommt und fragt, was kann ich für Sie tun oder kann ich Ihnen helfen?
Ja, das ist ja auch echt nervig.
Genau, das ist genau so ist es. Und insofern ist der Maßstab für digitale Empathie, über den ich eben mit meinen Kunden auch in der Form rede, ist der gute Verkäufer, der der mich einschätzen kann, wenn ich in den Laden komme, der sieht, ob ich jetzt gerade einfach nur mal rumbummeln will, weil ich schon ganz gut in den Lutherrand spaziere und einfach nur so ein bisschen mal über die Regale schweifen mit meinem Blick oder ob ich gezielt irgendwo hinrenne, hektisch aussehe und der schon sieht, ich hab's eilig, den kann ich ja ganz anders in Empfang nehmen. Und wenn ich ihn dann auch schon kenne, was ja dann allerbeste ist, dann gehe ich gezielt drauf ein. Und dann gehe ich eben vielleicht direkt auf den Zoom und sage, oh, ich sehe, es ist zeitlich eng. Was brauchst du? Kann ich dir schnell helfen? Ja, so und so und so. Da bin ich doch glücklich. Ne?
Ja.
Während die heutige Experience sogar im stationären Ladengeschäft ja nur selten so ist, ne? Aber man typischerweise hinter einem Verkäufer hinterherrennen muss und keine Ahnung, der hat dann keine Zeit und wenn er dann Zeit hat, dann ist er nicht zuständig und der nächste hat keine Ahnung. Also vom Geschwindigkeitszuwachs kann er auch oft keine Rede sein. Das ist ja nur in den Google-Geschäften erfahren. Und diesen, auch das Vorbild. Im Digitalen kann ich sowas, wenn ich es schaffe, diese fehlende Wahrnehmung, diese fehlende Sinneswahrnehmung zu ersetzen und richtig umzusetzen, kann ich das skalieren.
Ja? Absolut.
Und das ist so das, was mich an der Stelle stark umtreibt. Mit Bright haben wir da schon viele Schritte nach vorne gemacht, diese fehlende Sinneswahrnehmung letztendlich durch das Messen von verschiedenen Signalen zu ersetzen und da machen wir auch weiter. Und ich habe glücklicherweise ein paar Kunden, die das ganz genauso sehen und damit letztendlich auch einen ganz, ganz wichtigen Differenzierungsfaktor gegenüber solchen Giganten wie Amazon in der Hand haben. Das ist aus meiner Sicht, wenn man so will, der Weg, um den Tante-Emma-Laden oder die schöne Boutique von morgen zu schaffen.
Absolut.
Also wer das so ein bisschen vormacht, glaube ich, auch dann vielleicht mit der Gefahr entsprechender negativer Auswüchse oder so, sind ja die großen Social-Media-Anbieter eigentlich und Kanäle. Ne? Also ich meine gar nicht mal vom Shop-Thema, aber wenn ich über diesen Empathieansatz gehe und überlege so, wie streichle ich meine Kunden eigentlich gerade? Wie stelle ich Belohnungssysteme rein? Wie halte ich sie am Kanal? Gab auch gerade eine ganz spannende Doku auf Netflix, glaube ich, wo dann einzelne Leute, die dann so bei Pinterest, Insta und ähnlichen Kanälen sehr, sehr früh auch schon dabei waren, das dann sehr erläutern im Prinzip, wie viel Psychologie da im Hintergrund stattfindet. Also da ist dann der negative Auswuchs natürlich so in Richtung, ich mache die Leute ein Stück weit abhängig von meinem Kanal. Aber wie sagt man, die Gratwanderung, die Trennung zu finden, ist ja dann das andere Thema oder so. Aber überhaupt dieses Bewusstsein erstmal aufzunehmen, zu sagen, so, ich kann immer wieder interagieren und wenn es nur im Kleinen ist, wenn ich nur irgendwie drei Leuchtepunkte setze, die mir sagen, da antwortet mir gerade einer auf den Post oder so, da warte ich doch eben noch und gucke. Ich glaube, das sind so Ansätze, also da läuft schon recht viel in der Richtung. Ne?
Also ja, die Social Media Networks haben es ja vorgemacht, die Signale aufzunehmen und auch mit den entsprechenden psychologischen Modellen dahinter für sich zu nutzen. Jetzt muss ich dazu sagen, für mich ist extrem wichtig, dass man bei all dieser Thematik einen hohen ethischen Anspruch hat.
Ja.
Deswegen habe ich ja immer auch mit diesen Analogien zur physischen Welt. Ich glaube, ein guter Verkäufer würde mit Sicherheit mir nichts aufschwatzen, was nachher einen Reue-Effekt nach sich zieht. Und das ist ja auch das Prinzip von sogenannten Nudges aus der Verhaltensökonomie, die mir bei meiner Entscheidung helfen, nicht die mich manipulieren, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, sondern die mir bei meiner Entscheidung helfen und am besten dafür sorgen, dass ich rückblickend mich so entschieden habe, wie ich mich hätte entscheiden wollen.
Ja.
Und wenn mich einer in irgendwas reinsinkt, dann blicke ich zurück und denke, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann ist es eben schlecht.
Ja, aber einstellen.
Also dieser ständig mitlaufende ethische Maßstab bei solchen Dingen ist für mich extrem wichtig, weil nur dann kommt ein wirklich authentische Sache daraus, die auch nachhaltig wirkt, die nachhaltigen Customer Value erzeugt Und dann ist es wirklich wertvoll für das Unternehmen. Kann das aber auch eine richtige Waffe sein, wenn ich das gut mache. Ja? So wie eben ein guter Verkäufer so ein ganzes Geschäft ausmachen kann und auch in den Abgrund reißen kann, wenn er nicht mehr da ist. Ne? Und,
Also ich finde dieses Thema, da könnten wir wirklich nochmal einen einzelnen Podcast draus machen.
Und werden wir einfach machen. Ich glaube auch.
Nee, Andreas, also ja, genau. Ganz, und wir finden das auch total spannend und auch, ich glaube, das machen wir tatsächlich, dass genau. Wir das nochmal wirklich.
Wir vertagen uns dann sozusagen an dieser Stelle, um jetzt, ich glaube, ihr musstet jetzt eh schon nochmal eine Runde um den Block fahren, um den Podcast dann komplett zu Ende zu hören. Ist der längste jetzt, glaube ich. Ja. Aber eben, ja. Hat sich ja gelohnt, finde ich. Und ja. Wir machen das dann einfach nochmal vertiefend an der einen oder anderen Stelle.
Absolut, ja.
Und gehen dann gerne noch eine zweite Runde.
Andreas, es war uns ein Fest. Und wie gesagt, wir machen eine weitere Reihe genau mit diesem Themenkomplex. Den finde ich total spannend. Ich glaube, die finden auch ganz viele Hörer sehr, sehr spannend. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Danke, dass ich da sein durfte.
Prima.
Hat Spaß gemacht.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss alle.